Hinterzimmerdiplomatie und Vier-Augen-Gespräche. Das macht die Münchner Sicherheitskonferenz seit Jahrzehnten so besonders. Aber was, wenn die USA nach ihren eigenen Regeln spielen? Ralf Borchardt blickt noch bis Sonntag hinter die Kulissen, wenn die Welt sich im Bayerischen Hof in München einquartiert. Mit dem BR-Journalisten und ehemaligen Washington-Korrespondenten schauen wir in dieser Folge auf die unberechenbare Rolle der USA und auf den Versuch Europas, gerade deshalb geschlossen aufzutreten. Und damit willkommen. Hier ist der FKM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist David Krause. Heute ist Freitag, der 13. Februar. Der Tag, an dem die Münchner Sicherheitskonferenz startet. Redaktionsschluss dieser Folge war Donnerstag um 18 Uhr. Ralf, herzlich willkommen bei FKM. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich, da zu sein. Danke.
Jetzt lass uns gemeinsam auf München schauen. Sag mal, für was steht die Münchner Sicherheitskonferenz eigentlich in diesem Jahr genau? Wie würdest du das beschreiben?
Für die Frage, ist Amerika noch unser Freund, wenigstens ein bisschen? Oder sind die USA unter Donald Trump zu unserem Feind geworden als Deutsche und Europäer? Ich glaube, das ist die Hauptfrage. Und dazu gehört die zweite Frage, schaffen wir Europäer es, also Deutsche, Franzosen, Briten, andere, auch wenn die Briten nicht mehr in der EU sind, gemeinsam aufzutreten und Trump was entgegenzusetzen? Und die wichtigste Rede wird deshalb, glaube ich, die des Top-Amerikaners sein, Marco Rubio.
It is time to put our country and our people first again.
US-Außenminister, der ist sozusagen der Anführer der amerikanischen Delegation hier in München auf der Sicherheitskonferenz. Und was der sagen wird, da wird's am spannendsten.
Du, Ralf, und da habe ich mich natürlich gefragt, es wird ja mal mit Spannung erwartet, wen schicken die USA denn jetzt eigentlich zur Münchner Sicherheitskonferenz? Was bedeutet das jetzt, dass Außenminister Marco Rubio kommt und nicht mehr Vize J.D. Vance beispielsweise? Hat das eine Bedeutung?
Ja. Es gibt die Hoffnung, dass Rubio ein bisschen sanfter ist, dass er die Europäer noch ein bisschen mehr versteht als J.D. Vance.
Please welcome Vice President J.D. Vance.
Well, thank you.
Der ja vor einem Jahr diese Schockrede gehalten hat.
We gather at this conference, of course, to discuss security.
Vance hat den Europäern gesagt, ihr habt das Problem, dass ihr selbst die Meinungsfreiheit nicht mehr achtet.
In Britain and across Europe, free speech, I fear, is in retreat.
Und zum Beispiel eben Parteien wie die AfD nicht fair behandelt. Und dann hat er sich gleich noch nach der Sicherheitskonferenz mit AfD-Chefin Weidel getroffen. Also das war ein Schock. Da sind die Gesichter erstarrt, da ist die Temperatur wirklich runtergegangen auf den Gefrierpunkt. Da standen Münder offen im Publikum. Man hatte gehofft, er spricht über Außenpolitik und über Gemeinsamkeiten. Und die große Frage ist jetzt, lenkt Rubio da wieder ein Stückchen oder wird der genauso hart auftreten und auf den Putz hauen und den Europäern, wie auch immer die Leviten lesen? Also es gibt die Hoffnung, dass er eben ein bisschen verbindlicher ist. Auf jeden Fall ist er, Marco Rubio, dieser Außenminister, der wichtigste Redner.
Aber das ist ja total spannend, weil Marco Rubio ja eher bekannt ist für, ich sag mal, nicht so radikale Töne wie J.D. Vance. Siehst du das auch so?
Naja, ich habe Rubio erlebt, noch als USA-Korrespondent, als er sein Amt angetreten hat als Außenminister und dann die nächsten Monate. Und er ist inzwischen komplett Diener seines Herrn und das ist Donald Trump. Und wenn man sich zum Beispiel vor Augen hält, was er jetzt vor kurzem erst im Kongress bei einer Senatsanhörung gesagt hat, da hat er auch ziemlich auf den Putz gehauen.
I think the president has said that he retains the right as Commander-in-Chief to protect the United States against any imminent threats.
Also ich halte diese Erwartung, dass der verbindlicher, sanfter auftritt, eher für überzogen. Ich glaube, wir müssen damit rechnen, dass auch Rubio den Europäern sagt, hey, ihr seid jetzt auf euch allein gestellt, Stärke, ihr müsst viel mehr leisten, viel mehr Geld für Verteidigung ausgeben. Also ich glaube selbst als Einschätzung nicht, dass er nun besonders sanft daherkommt hier in München.
Warum kommt eigentlich ein Donald Trump nicht, der ja Bühnen liebt?
Also Trump ist Davos-Fan. Das ist ja die andere große Konferenz, die hatten wir gerade, Schwerpunkt Wirtschaft. Wirtschaft nimmt Donald Trump ernst, da war er schon vor diesem Jahr zweimal und auch dieses Jahr wieder. Und man muss auch ehrlich sagen, bei Münchner Sicherheitskonferenzen hat es selten US-Präsidenten gegeben. Biden hat mal, das war während Corona, da fiel die eigentliche Konferenz aus, geredet per Videokonferenz. Da war er sozusagen der Stargast virtuell als Präsident.
I want to say hello to everyone and thanks you at the Munich Conference for hosting this special session to affirm the importance of the transatlantic partnership.
Aber meistens waren es Vizepräsidenten und sonst eben Außen- und Verteidigungsminister. Und Vance hat halt wahrscheinlich sich gedacht, letztes Jahr habe ich wirklich weltweit für Aufsehen gesorgt mit dieser Rede. Was soll jetzt da dieses Jahr noch on top kommen? Und deswegen überlassen Trump und Vance diesmal eben Rubio die Münchner Bühne.
Noch eine kurze Nebenfrage, die mir so aufgeploppt ist. Ich habe in der New York Times noch einen Artikel gefunden, der sich eben mit der Münchner Sicherheitskonferenz beschäftigt. Und da steht drin, Trump würde dabei helfen, die Weltordnung, die nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut wurde, zu zerstören. Jetzt stehen ja sozusagen alle Menschen, die so aus der US-Regierung, so wie Rubio eben vorbeikommen, zur Münchner Sicherheitskonferenz, eben auch für die USA. Würdest du das unterschreiben? Ist das eine Angst, die da breit gemacht wird? Oder was?
Es ist eine absolut berechtigte Angst. Es gibt auch eine Studie der Münchner Sicherheitskonferenz von Anfang der Woche.
Unseren sogenannten Munich Security Report.
Da ist von der Abrissbirne die Rede. So hat es auch der Konferenzleiter Wolfgang Ischinger bezeichnet.
Wir wollen damit darauf hinweisen, dass das Gebäude der internationalen Ordnung, von dem viele von uns bis vor kurzem dachten, es sei stabil, dass im Augenblick manches zertrümmert worden ist oder riskiert, zertrümmert zu werden, was zu einer stabilen internationalen Ordnung eigentlich gehören würde.
Eine Abrissbirne mit Bezug auf die bisherige Weltordnung der letzten Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg, wie wir sie gewohnt sind. Und Trump ist dabei, die heftigst zu zerstören. Ich meine, denken wir nicht nur an die Rede von Vance letztes Jahr, denken wir an die Entführung des venezolanischen Ex-Präsidenten Maduro. Und dann hat man trotzdem das Regime eigentlich im Amt gelassen. Denken wir an Grönland, die Drohung Trumps, die ja nur ein Stück weit jetzt zurückgenommen ist. Das Problem Grönland ist nicht gelöst aus Trumps Sicht. Er will es immer noch haben, am liebsten kaufen. US-Sicherheitsstrategie. Da wird Europa eigentlich mehr als Feind, als Verbündeter beschrieben. Also die Weltordnung ist eigentlich schon ein Stück zerstört. Es ist auf jeden Fall ein Prozess, der im Gange ist. Und Trump sieht die Welt völlig anders als Präsidenten vor ihm. Und all diese Organisationen, auf die wir immer gebaut haben, als Deutsche, NATO, EU, UN, Vereinte Nationen, die sind für Trump absolut unwichtig. Er sieht vor allem USA, China, Russland als die Großmächte, die eigentlich mehr oder weniger machen können, was sie wollen. Er regiert eigentlich wie in den 80er Jahren die New Yorker halbmafiöse Immobilienwelt funktioniert hat. Trump ist Geschäftsmann. Er weiß, wie man Medien, Berichterstattung, Öffentlichkeit, die eigenen Anhänger steuert. Die eigentlichen Strategen sind andere. Das sind J.D. Vance, auch Marco Rubio inzwischen und Stephen Miller. Das ist der stellvertretende Stabschef im Weißen Haus. Das ist eigentlich der extremste dieser Strategen. Die denken schon weit über Trump hinaus. Im Moment ist er noch der Mann, der vorne dran steht. Aber der Trumpismus, die MAGA-Bewegung, Make America Great Again, sagen auch viele amerikanische Experten, die wird möglicherweise weitergehen. Wahrscheinlich sogar.
J.D. Vance, du hast schon über seine Rede im letzten Jahr auf der Münchner Sicherheitskonferenz gesprochen. Lass uns mal auf dieses Jahr schauen. Was würdest du sagen? Wo steht Europa jetzt ein Jahr danach?
Also vor allem, Stichwort Grönland, es ist schon ein gewisses Aufgewachtsein passiert. Also die Europäer versuchen im Moment einerseits zu sagen, wir brauchen Amerika nach wie vor. Denken wir nur an den Atomschutzschirm. Deutschland hat keine Atomwaffen. Im extremsten Fall der Fälle sind wir weiter, auch was die Ukraine-Frage angeht, sind wir weiter auf die USA angewiesen. Wir schaffen es nicht allein, Deutsche und Europäer bisher. Aber es gibt ja jetzt schon Schritte, Beispiele. Beispiel Mercosur-Abkommen, ja, mit den Südamerikanern, Beispiel Handelsabkommen mit Indien, dass man versucht, als Europa etwas entgegenzusetzen.
Europa ist immer dann gewachsen, wenn es unter Druck stand.
Und auch der Bundeskanzler Friedrich Merz hat ja jetzt in mehreren Reden betont, im Bundestag bei einer Regierungserklärung: Wir Europäer haben etwas auf dem Kasten.
Wer in der Welt der Meinung ist, mit Zöllen gegen Europa Politik machen zu müssen, der muss wissen, und er weiß es jetzt, dass wir bereit und in der Lage sind, uns dagegen auch, wenn es nötig ist, zur Wehr zu setzen.
Wir wollen uns wehren, nicht nur wirtschaftspolitisch, sondern auch sicherheitspolitisch wollen wir mehr tun. Wenn wir geeint sind als Europäer, dann haben wir etwas entgegenzusetzen.
Deutschland und Europa sind noch lange nicht am Ende ihrer Möglichkeiten. In dieser Europäischen Union und damit auch in unserem Land steckt ein so großes Potenzial, dass wir jetzt wirklich aus dieser schwierigen Lage auf der Welt etwas Gutes machen können.
Also das sind schon Bemühungen, eigenständiger zu werden, aber unabhängig von den USA, puh. Da wird es sehr, sehr lange dauern, wenn das überhaupt je möglich ist. Gibt ja auch noch andere Abhängigkeiten, wirtschaftlich zum Beispiel. Wir sind und bleiben von den USA ein großes Stück abhängig. Das ist das Dilemma, das ist das Problem.
Wie ist denn die Rolle von Deutschland eigentlich?
Ich glaube, wir unterschätzen das manchmal noch, wie wichtig wir als Deutsche sind für die Europäische Union. Wir sind nun mal das mächtigste Land, das größte Land wirtschaftlich. Und viele erwarten von Deutschland, auch wenn es da eine Restskepsis gibt mit Blick auf unsere Geschichte, bei manchen kleineren Ländern vor allem, die Europäer wollen, dass Deutschland vorne dran geht. Die Franzosen wollen natürlich, dass wir es im Gleichschritt mit ihnen, wenn nicht sogar unter ihrem Kommando, ein Stück weit tun. Und vor allem aber, das habe ich auch als USA-Korrespondent immer wieder erlebt, wenn Europa ernst genommen wird in Amerika, auch von dieser Trump-Administration, dann erwartet man an erster Stelle von Deutschland etwas. Mehr Verantwortung, personell, mit Ansagen, wo es lang geht. Also die Erwartungen an Deutschland sind sehr viel größer an vielen Stellen auf dieser Welt, als wir uns das, glaube ich, jeden Tag bewusst machen, im Normalfall.
Du hast ja schon angedeutet, Deutschland und Frankreich sind sich nicht immer einig, welches der Länder vorangehen sollte. Wie sieht das denn aus, wenn wir es größer betrachten? Also wie vereint sind die Europäer deiner Meinung nach zurzeit?
Nicht wirklich. Also Europa ist als Wirtschaftsraum eine Macht. Aber wenn es zum Beispiel um Verteidigung, um Militärisches geht, um wirklich harte Machtpolitik, dann ist eben Macron, der französische Präsident, nicht immer einer Meinung wie jetzt Merz, der Bundeskanzler. Und die Briten sind gar nicht mehr in der EU. Polen ist wichtig, die sind auch noch anderer Meinung, fühlen sich noch stärker bedroht durch Russland, weil sie weiter im Osten liegen und einst zum Warschauer Pakt gehörten. Also Europa spricht außenpolitisch selten mit einer Stimme. Wirtschaftspolitisch haben wir Macht. Sicherheitspolitischen anderen Fragen, digital, die ganzen Plattformen, unsere iPhones und so weiter und so fort. Wir haben es nicht geschafft, eigenständig da Entscheidendes auf die Beine zu stellen bisher. Also eine Macht, Europa, nicht wirklich.
Wobei meine Vermutung, wir haben ja die Koalition der Willigen zum Beispiel, was die Ukraine angeht. Und ich denke auch, dass Verbündete wie Polen beispielsweise noch elementarer werden in Zukunft. Ne? Also ich könnte mir vorstellen, dass sozusagen dieses vereinte Europa ein ganz neues Gesicht bekommen wird in den nächsten Jahren.
Ja, und das wird auch richtig spannend hier in München. Denn es sind, du hast Polen erwähnt, alle da. Merz hält die Eröffnungsrede. Macron wird wahrscheinlich sprechen als Zweiter. Starmer, der Brite, obwohl unter Druck innenpolitisch, wird kommen. Tusk wird da sein, auch sprechen. Also diese vier wichtigen großen europäischen Staaten sind alle da. Und da ist dann die Frage, geht von dieser Münchner Sicherheitskonferenz das Signal aus, dass man als Europa wirklich gemeinsam auftreten und den USA auch was entgegensetzen kann oder definieren kann, wo es noch Gemeinsamkeiten gibt, selbst unter Donald Trump.
Das heißt, da kann tatsächlich wirklich was Wegweisendes passieren am Wochenende.
Naja, es ist so, diese Konferenz ist keine, wo es Abschlusserklärungen oder formale Beschlüsse gibt, wie bei G7-Gipfeln, NATO-Gipfeln oder so, sondern es gibt öffentliche Reden, die können auch sehr wichtig sein, siehe Vance, siehe zum Beispiel auch eine Putin-Rede von 2007, wo er eigentlich schon viel von dem formuliert hat, was dann kam, mit Krim-Eroberung, Ukraine, Vollinvasion und so weiter. Manche Reden sind wichtig, aber eigentlich ist es eine Hinterzimmerkonferenz. Es finden Tausende, wirklich Tausende, bilaterale und kleine Gruppentreffen statt. Hier sind über 60 Staats- und Regierungschefs. Hier sind fast 100 Außen- und Verteidigungsminister. Also es gibt, glaube ich, keine andere Konferenz weltweit, die in Bezug auf Sicherheitspolitik, Außenpolitik so wichtig ist wie München. Vielleicht mit Ausnahme von Davos, was ein ähnliches Level erreicht hat.
Und da muss man ja sagen, ich habe heute nochmal im FKM-Archiv gekramt und von 2024 eine Episode mit dir auch gefunden als Gast, wo du wirklich nochmal alle Hintergründe, auch ganz genau alle Details erklärst. Die sei also allen Zuhörenden hier nochmal ans Herz gelegt. Verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes. Gibt es eigentlich das eine Thema bei dieser Münchner Sicherheitskonferenz, wenn du ja gesagt hast, es finden so viele Treffen dort statt?
Also sie ist riesengroß geworden bis hin zu Klimaschutz und Menschenrechten. Jetzt haben wir den Ukraine-Krieg. Selenskyj, der ukrainische Präsident, wird kommen. Das Thema Ukraine wird hier groß auch sein, aber eben ohne sozusagen Verhandlungsmöglichkeiten, ohne russische Regierungsvertreter. Wir haben immer Nahost, wir haben Iran dieses Jahr auch wieder als wichtiges Thema mit dem Schah-Sohn als einem der Hauptgäste hier. Es gibt schon immer Demonstrationen, in den letzten Jahren deutlich kleiner geworden. Aber dieses Jahr sind vor allem von iranischen Oppositionellen Zehntausende Demonstranten angemeldet. Die Opposition ist eingeladen, aber keine iranischen Regierungsvertreter. Also in diesen beiden so wichtigen Konflikten, vor allem Ukraine-Krieg, russischer Angriffskrieg in der Ukraine und Iran, da fehlen die Regime-Regierungsvertreter, die hier nicht in München vertreten sind. Aber ein Leitthema ist geblieben. Wo stehen wir im transatlantischen Verhältnis?
Wie will man all das in so einer kurzen Zeit überhaupt bewältigen und besprechen?
Naja, so richtig greifbare Ergebnisse gibt's hier kaum. Aber es gibt eben sonst keinen Ort auf der Welt, wo so konzentriert so viele Politiker und auch andere Experten, auch Vertreter von Nichtregierungsorganisationen inzwischen, das hat sich verändert, NGOs, zusammen sind und eben in wahnsinnig vielen bilateralen, also Zweiertreffen unter vier Augen, sechs Augen, acht Augen in kleinen Gruppen. Es wird auch wieder ein G7-Außenministertreffen am Rande hier geben. Das ist dann ein Stück formal. Also diese informellen Gespräche, dass man eben abtasten kann, wie ist die Stimmung, dass man in zwei Tagen von Freitagmittag bis Sonntagmittag hunderte andere wichtige Leute, die im gleichen Fachgebiet arbeiten, treffen kann. Das ist, glaube ich, ziemlich einmalig. Ist auch für uns Journalisten das Tolle, dass wir versuchen können, in den Kaffeepausen zwischen den Hauptreden und den Treffen eben so viele wichtige Leute auf den Gängen im Konferenzhotel zu treffen, wie sonst nirgends möglich ist.
Du hast schon gesagt, es geht auf der Münchner Sicherheitskonferenz ja auch eben um die Unabhängigkeit zu den USA, die aber gar nicht nur mit Rubio zum Beispiel kommen, sondern es kommen ja auch tatsächlich US-Abgeordnete, die Gegengewichte zu Trump bilden, oder nicht?
Ja, das ist das Spannende dieses Jahr. Es gibt zum Beispiel so viel Gouverneurinnen und Gouverneure von einzelnen US-Bundesstaaten wie nie zuvor. Gavin Newsom, der ist Gouverneur von Kalifornien, das bevölkerungsreichste Bundesland der USA. Er will Präsidentschaftskandidat der Demokraten 2028 werden, auch wenn er das noch nicht offiziell verkündet hat, dass er ins Rennen geht. Gretchen Whitmer kommt aus Michigan, die vor den letzten Wahlen, als es noch nicht auf Kamala Harris hinauslief, auch als eine Alternative zu damals Joe Biden gesehen wurde. Tim Walz kommt, das war dann Kamala Harris' Vizepräsidentschaftskandidat, immer noch der Gouverneur von Minnesota. Es gibt viele Senatoren, Abgeordnete aus dem Repräsentantenhaus, nicht nur der Demokraten, auch Republikaner. Und das ist das Einmalige. Rund 50 Amerikaner aus dem Kongress, der sich ja vor allem in Form der Republikaner bisher fast nie traut, Trump mal was entgegenzusetzen, ihm zu widersprechen. Und die alle da zu haben und zu versuchen, zu beeinflussen, vielleicht auch im europäischen Sinne, da Argumente unterzubringen. Ich glaube, das ist das Spannende. Ein Stück weit holt man sich, zum Beispiel mit Gavin Newsom, der ja schon in Davos war, und gesagt hat, hey, ihr Europäer, jetzt hinterlasst mal nicht eine so breite Schleimspur. Ich hätte euch Knieschoner mitbringen sollen, so wie ihr vor Donald Trump auf die Knie fallt. Also man holt sich auch ein Stück die Innenpolitik der USA hier nach München auf diese Konferenz. Das halte ich dieses Jahr für besonders spannend.
Das wollte ich gerade fragen. Die kommen dann einfach auch nach München, um ihre eigenen Themen zu setzen oder um vielleicht noch den einen oder anderen wichtigen Kontakt nach Europa zu machen oder warum?
Es ist eine wirklich spannende Mischung aus Politik. Ja, sie halten das für wichtig, aber viele mögen München einfach auch. Auch dass das eben in diesem Konferenzhotel in der Innenstadt stattfindet. Es gibt ein Foto von Hillary Clinton, wo sie, ich glaube es war im Jahr 2005, Strickjacken in einem Münchner Bekleidungsgeschäft raussucht. Also viele mögen das, nutzen das, um was mitzubringen nach Hause. Auch deswegen, das muss man auch dazu sagen, ist das aus ganz banalen menschlichen Gründen einfach attraktiv für viele Amerikanerinnen und Amerikaner, hier nach München auf diese Konferenz zu kommen.
Ja, Bayern und gerade dann München, das ist ja auch so Klischee-Deutschland, ne? Wie es oft abgebildet wird in der amerikanischen Popkultur.
Und Hillary ist wieder da, obwohl sie jetzt keine Funktion mehr hat als Senatorin, Außenministerin.
Da ist sie auf der Suche nach einer neuen Strickjacke vielleicht.
Möglicherweise.
Und wie sieht's da eigentlich aus mit Vertretern von der NATO? Sind die auch vor Ort?
Alle da, alle da. Es ist auch ein NATO-Treffen immer gewesen, diese Sicherheitskonferenz. Also NATO, europäisch, ist wirklich alles, was Rang und Namen hat, hier in München vertreten. Es zeigt eben auch, wie wichtig alle diese Konferenz speziell nehmen.
Ja, und es zeigt ja vor allen Dingen, dass wir dann vielleicht doch, du hast mir ein bisschen widersprochen, aber vielleicht doch in einem vereinten Europa ja leben oder nicht, wenn da alle zusammen auftreten.
Natürlich haben wir das Potenzial und eigentlich die Kraft, vereint zu sein. Ich denke mal an ein Zitat von Donald Tusk, dem polnischen Regierungschef. Der hat vor einem knappen Jahr im polnischen Parlament gesagt, sinngemäß ist doch eigentlich irre. 500 Millionen Europäer bitten rund 300 Millionen Amerikaner, geradezu flehentlich, bitte verteidigt uns, bitte helft uns gegenüber 140 Millionen Russen.
Das Schöne ist ja, Ralf, du bist ja auch Sicherheitsexperte. Jetzt würde ich ganz kurz mit dir nochmal über diese Meldung sprechen, auf die wir gestoßen sind, dass es diese Nachrichten gibt, dass die USA den Europäern zwei NATO-Posten auch noch übergeben.
Es handelt sich um die Leitung der Stützpunkte in Neapel und das Kommando Norfolk in den USA. Diese soll künftig von Großbritannien geführt werden.
Kannst du sagen, was dahinter steckt?
Ja, es gab eine Veranstaltung in der Bayerischen Landesvertretung und da ist Whittaker, so heißt der NATO-Botschafter der USA, aufgetreten und hat gesagt, wir sind nicht eure Feinde, wir wollen nicht raus aus der NATO, wir wollen die NATO stärken.
That the burden is shifted to our European allies to equalize, to do more and to be capable and strong.
Und sinngemäß hat Whittaker betont, wir wollen allerdings als Bedingung, dass ihr als Europäer mehr Verantwortung übernehmt. Und da passt diese Meldung rein. Die Erfüllung des Versprechens der Amerikaner, ja, wir bleiben drin in der NATO, das Bündnis gilt, aber ihr müsst nicht nur mehr Geld ausgeben als Europäer, sondern gerade ihr Deutschen, größtes EU-Land, wichtigstes europäisches NATO-Land, ihr müsst mehr Verantwortung übernehmen. Also es kann durchaus sein, dass es genauso kommt.
Wenn man dir so zuhört, dann kann man ja wirklich den Eindruck bekommen, dass eben die USA den Ton angeben bei der Sicherheitskonferenz. Zumindest wenn wir uns auch nochmal die Rede vom US-Vize Vance von einem Jahr uns anschauen, da hat er ja auch indirekt das Aufrechterhalten einer Brandmauer kritisiert.
There's no room for firewalls. You either uphold the principle or you don't.
Jetzt dieses Jahr ist die AfD ja auch wieder eingeladen. Inwiefern könnte denn das auch eine Reaktion auf die Rede vom letzten Jahr sein?
Es ist indirekt zumindest, auch wenn Wolfgang Ischinger, der in diesem Jahr wieder die Konferenz selbst leitet, das nicht genauso formulieren würde. Ich glaube, da spielt schon auch eine Rolle, dass man eben die Amerikaner auch mit diesem Symbol sozusagen, ja, salopp gesagt, bei Laune halten will. Aber es ist ja tatsächlich auch ein Argument. Die größte Oppositionspartei im Bundestag, die ja auch im Verteidigungsausschuss zum Beispiel vertreten ist im deutschen Parlament. Die Vance-Rede vor einem Jahr, das war 1:1 AfD-Argumentation. Wir werden unterdrückt, wir werden ausgeschlossen, das ist keine Meinungsfreiheit mehr. Das ist ja genau das, was die AfD immer wieder behauptet, von sich gibt. Und Vance und andere sagen ganz offen, wir unterstützen auch finanziell genau diese Parteien in Europa. Und wir wollen, dass diese Parteien möglichst viele europäische Länder regieren. Auch Rubio hat ein Zeichen gesetzt. Er wird nämlich nach der Münchner Sicherheitskonferenz nicht etwa noch weiter nach Paris oder London oder Brüssel oder Berlin reisen. Nein, er reist wohin? Nach Ungarn zu Viktor Orban und dann noch in die Slowakei. Und das sind zwei Regierungen, die ungarische, die slowakische, die Trump-Anhänger sind und innerhalb der EU eher immer wieder den anderen Europäern Knüppel zwischen die Beine werfen. Es gibt natürlich auch schon immer Kritik, dass das hier eine NATO, auch eine Rüstungskonferenz ist, dass da, Anführungszeichen, Zitat der Gegner, Kriegstreiber am Werk wären schon seit Jahrzehnten bei dieser Konferenz. Es gibt eine kleinere Gegenkonferenz seit 2003, eine sogenannte Friedenskonferenz. Also es gab schon immer sehr viel Kritik an dieser Konferenz von verschiedenen Seiten. Ischinger hat in seinen Jahren als Konferenzleiter das zum Teil dadurch auffangen können, dass er frühere Nicht-Eingeladene, zum Beispiel Nicht-Regierungsorganisationen, Greenpeace, Amnesty, eingeladen hat auf die Konferenz. Die dürfen jetzt mitdiskutieren. Aber es bleiben weiter Gegner dieser Konferenz, die auch in diesem Jahr demonstrieren wollen.
Wolfgang Ischinger hat ja im Vorfeld der Konferenz erklärt, es seien noch nie so viele Staats- und Regierungschefs gekommen wie in diesem Jahr.
München ist der einzige Ort auf der ganzen Welt, wo Sie an einem Wochenende 10, 15 oder gar 20 Senatoren in einem Hotel an einem Ort zusammenbringen können.
Mehr US-Kongressabgeordnete als je zuvor hätten sich angekündigt. Der Andrang also stelle alles bisher Dagewesene in den Schatten. Wie klug ist denn das eigentlich, Ralf, würdest du sagen, die Erwartungen so groß zu machen?
Naja, also ich beobachte diese Konferenz, war die meisten Jahre dabei, seit 30 Jahren und von Superlative und mehr denn je und die wichtigste Konferenz überhaupt war schon ziemlich oft die Rede. Also das muss man ein Stück auch mit Skepsis sehen. Wolfgang Ischinger muss natürlich Werbung machen für seine eigene Veranstaltung, gerade in Konkurrenz auch zum Weltwirtschaftsforum in Davos. Sie ist wichtig. Es ist eine der größten US-Delegationen tatsächlich in diesem Jahr, das kann man so sagen. Aber mit der Superlative wäre ich dann doch ein bisschen vorsichtig. Kein US-Präsident oder Vizepräsident, der Außenminister, so wichtig er ist, viele US-Amerikaner, ja, sehr, sehr viele Staats- und Regierungschefs, Außen- und Verteidigungsminister. Aber so super, 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 wie er sagt, muss man es jetzt nicht unbedingt formulieren.
Ralf, was glaubst du, was erwartest du dir, worüber werden am Montag alle sprechen?
Wahrscheinlich schon, trotz Rubios Image, dass er nicht ganz so ein harter Hund ist wie J.D. Vance, dass es wahnsinnig schwierig ist mit Europa und den USA und dass wir vielleicht immer noch nicht ausreichend begriffen haben, wie ernst es ist mit Donald Trump und den Riesenschritten, die dieser Präsident von der Demokratie, wie wir sie kennen, in den USA in Richtung Autokratie geht, wie schwierig es bleibt, beim Ukraine-Krieg weiterzukommen in Richtung einer Friedenslösung, da sind wir noch lange nicht, und wie schwierig es auch ist, die vielen anderen Konflikte auf dieser Welt, zum Beispiel die Frage, wie geht es im Iran weiter, zu lösen. Also wir werden wahrscheinlich keine wirklichen Antworten haben auf diese Fragen unserer Zeit. Vielleicht ein bisschen mehr Hoffnung, dass die Europäer schon was drauf haben und wenn sie gemeinsam auftreten, auch eine wirkliche Macht haben und wir als Europa doch wer sind in der Welt und wenigstens als mittelgroßer Spieler hoffentlich weiter mitspielen können bei den Großen, dem Großmächtespiel.
Ja, und vor allen Dingen neue Fragen können ja auch neuen Input bedeuten, ne? Alles Gute dir. Ich vermute mal, wir werden dich auf diversen ARD-Kanälen sehen, lesen, hören. Da freue ich mich auch besonders drauf und ja, auf ein nächstes Mal hoffentlich.
Danke, ciao.
Unsere 11KM-Folge ebenfalls mit Ralf über die Hintergründe der Münchner Sicherheitskonferenz, die verlinken wir euch nochmal in den Shownotes. Am Montag sprechen wir über MenschenrechtsaktivistInnen, die selbst im vermeintlich sicheren Hafen der Vereinten Nationen in Genf bedroht werden. Und zu guter Letzt dann noch eine Empfehlung in eigener Sache. Ihr könnt live dabei sein, wenn wir mit 11KM in Nürnberg sind. Am 9. Mai könnt ihr mit uns in eine spannende Recherche eintauchen. Und die Tickets dafür, die findet ihr auf ardsoundsfestival.de. Autorin der Folge ist Charlotte Horn. Mitgearbeitet haben Lisa Henschel und Nicole Dienemann. Produktion Lorenz Kersten, Christine Frei, Christiane Gerhäuser-Kamp, Jürgen Kopp,
Christine Dreyer und Simon Laumeier. Redaktionsleitung Yasemin Yüksel und Fumiko Lipp. FKM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist David Krause und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Macht's gut! Wenn ihr euch mehr interessiert für die ganzen Themen rund um Sicherheitspolitik, dann empfehle ich euch den NDR-Podcast Streitkräfte und Strategien. Zweimal wöchentlich hört ihr da zum Beispiel Updates zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine, wieso sich zunehmend Länder bedroht fühlen und wo Europa bereits von einem hybriden Krieg betroffen ist. Antworten geben im Podcast Militärhistoriker und Sicherheitsexpertinnen. Den Link bekommt ihr bei uns in den Shownotes.